So, meine Damen und Herren, wir sind pünktlich wie die Deutsche Bahn. So, jetzt haben wir Aufmerksamkeit, wunderbar, ich freue mich. Unser erster Referent ist Rainer Hahn und er wird uns Themen der Barrierefreiheit im Bereich der Deutschen Bahn vorstellen.
Bitte schön, Herr Hahn. Vielen Dank, Herr Professor Kalisch, für die Begrüßung und dem GfOV, insbesondere Herrn Renzel, für die Einladung zu dieser Veranstaltung und Frau Grunewold selbstverständlich für die ganze Organisation. Ich möchte zunächst sagen, ich bin nicht alleine hier, sondern mit meinem Kollegen Bastian Arning zusammen, weil wir letztendlich auch ein größeres Spektrum von Themen haben. Und Herr Arning wird zu den bahnhofsspezifischen Themen etwas ausführlicher erzählen. Und ich werde schwerpunktmäßig über den Fernverkehr oder den Personenverkehr etwas sagen. Ja, zu meiner Person, die meisten kennen mich wahrscheinlich. Ich bin selbst auch Mitglied in diesem Verband und bin blind, war auf der Karl-Strehl-Schule in Marburg und bin seit 1988 bei der Bahn und hier auch seit 1996 schon in dem Bereich, ich sag mal so, kundenbezogene Fragen, Verbandsarbeit und Ähnliches. Insofern sind mir die Themen nicht neu und auch natürlich die Kritik an der Bahn nicht neu. Die Stimmung, habe ich ja vorhin schon gehört, war jetzt nicht so ganz positiv. Ich hoffe, wir können da noch ein bisschen was dran drehen heute. Gut, zunächst mal wollte ich aber kurz sagen oder nochmal darauf hinweisen, woher die Bahn eigentlich kommt. Und da ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir mit sehr langen Lebensdauern, sowohl bei den Fahrzeugen, aber vor allem auch bei den Bahnhöfen, umgehen müssen. Und da kann man natürlich nicht so schnell reagieren, wie es vielleicht gut und nötig wäre, um jetzt gerade in Richtung barrierefreie Gestaltung sehr schnell tolle Ergebnisse zu erreichen. Trotzdem sind wir an diesem ganzen Themenkomplex dran, auf allen Ebenen, sage ich mal. Und wir sind also, ich sag mal, in den 20 letzten Jahren da schon sehr, sehr viel weitergekommen. Wir haben also, vor 30, 40 Jahren haben wir noch die Leute mit Gepäckwagen rumgefahren, die jetzt nicht normal einsteigen konnten. Da gibt es natürlich heute ganz andere Möglichkeiten. Und wir sind natürlich auch froh, dass wir einen gesetzlichen Rahmen haben, der hier gewisse Vorgaben macht und letztendlich alle Beteiligten auch dazu zwingt, hier zügig an der Barrierefreiheit weiterzuarbeiten. Insbesondere das Behindertengleichstellungsgesetz hat uns da sehr geholfen. Und seit 2002 haben wir auch die Kontaktstelle für Behindertenangelegenheiten, in der ich bin, in Frankfurt. Und wir kümmern uns um sämtliche Bereiche, also jetzt nicht nur dort, wo wir angesiedelt sind. Das ist jetzt, ich sag mal, zufälligerweise DB Vertrieb, aber das hat nicht viel zu bedeuten. Wir kümmern uns genauso um Fragen, die jetzt bei Station Service oder beim Fernverkehr, Nahverkehr anfallen. Zum Titelblatt der Präsentation noch kurz ein Hinweis, da haben wir einige sogenannte Personas abgebildet. Das sind typische Kunden, die wir definieren, um daran eben auch unser Marketing, unsere Planungen auszurichten. Und wir haben hier auch mehrere Kundentypen mit Behinderung skizziert, unter anderem eben auch einen Blinden und eine sehbehinderte Person. Wir haben auch darauf geachtet, dass hier sowohl ein digitaler Mensch mit berücksichtigt wird, wie eben auch jemand, der eher traditionell oder sagen wir mal auf dem herkömmlichen Weg sich informiert oder lebt und nicht ständig das Smartphone in der Hand hat. Insofern brauchen wir natürlich auch immer beide Wege, Lösungen für beide Wege, für beide Gruppen. Und auch wenn das heute hier nicht so das Thema ist, kann ich aber doch sagen, dass wir da auch immer berücksichtigen müssen, dass wir alle Kunden mitnehmen, also auch die, die eben nicht so digital aufgestellt sind. Auf der Folie 3 komme ich zu den wichtigsten Meilensteinen, die wir so in den letzten Jahren erleben konnten. Das bezieht sich vor allem auch auf diese eher formalen Dinge, wie ich eben schon gesagt habe, nach dem Behindertengleichstellungsgesetz. Da haben wir ja als Eisenbahn und nicht nur wir, sondern alle Eisenbahnen die Verpflichtung, Programme aufzustellen, wie die Barrierefreiheit weiterzuentwickeln ist. Und wir sind jetzt inzwischen beim dritten Programm. Das erste Programm haben wir seinerzeit eben auch schon in einer engen Zusammenarbeit mit Behindertenvertretern erarbeitet. Das waren halt Leute, die wir sozusagen kannten aus unserer täglichen Arbeit. Daraus ist dann mit dem Programm, mit dem ersten, eine Verpflichtung geworden, eine Selbstverpflichtung, dass wir eine Arbeitsgruppe bilden, eine programmbegleitende Arbeitsgruppe, die eben die Umsetzung der Programme dann auch begleitet. Und wir haben auch uns dazu verpflichtet oder vereinbart, dass die Teilnehmer, die Mitglieder in dieser Arbeitsgruppe vom Deutschen Behindertenrat benannt werden, also nicht jetzt irgendwie von der DB. Gut, diese Programme stellen insofern eben Meilensteine dar, weil sie Festlegungen treffen in der Form einer Selbstverpflichtung, was wir uns vornehmen, in den nächsten Jahren, in den nächsten 5 Jahren umzusetzen, welche Themen wir angehen wollen. Und deswegen sind das natürlich schon wichtige, ja, wichtige Punkte. Wichtig ist natürlich auch, dass wir als Kontaktstelle auch den Kontakt zu den Fachbereichen der DB knüpfen und auch auf Anforderungen aus dem Unternehmen eben entsprechend reagieren, beziehungsweise die Interessen der Kunden mit den Interessen der Fachbereiche dann auch zusammenbringen. Was wir auch noch machen, ist jeweils eine 5-Jahres-Bilanz zu erstellen am Ende der Programmlaufzeiten, wo wir dann auch zusammenfassen, was denn tatsächlich jetzt dann auch gelaufen ist. Als Ausblick kann ich nur sagen, also wir sind sehr froh, dass wir diese programmbegleitende Arbeitsgruppe haben, in der ja sehr viele verschiedene Verbände vertreten sind und nicht nur die Verbände, sondern auch die maßgeblichen Ministerien und die Behindertenbeauftragte bzw. das Büro der Behindertenbeauftragten des Bundes und weitere Personen, unter anderem auch Kundenbeiratsmitglieder der DB, die selbst behindert sind, also auch die Behindertenfragen im Kundenbeirat vertreten oder vertreten haben. Also diese Arbeitsgruppe ist für uns gesetzt und wir sind also auf das Expertenwissen auch in gewisser Weise angewiesen, denn wir wollen natürlich die Maßnahmen, die wir umsetzen, nicht falsch umsetzen und nachher Korrekturen machen müssen. Insofern ist auch die Aussage von Ottmar Miles-Paul, die ich hier mit an die Wand geworfen habe, dass wir heute eben barrierefrei planen und denken müssen, damit wir eben in Zukunft dann auch die Früchte dieser barrierefreien Umwelt ernten können und nicht immer nacharbeiten müssen sozusagen. Zu den Maßnahmen auf der Folie 6 ist das dann, komme ich dann, da möchte ich den Fernverkehr mal rausgreifen, und zwar das Projekt des ICE4, weil das sehr schön zeigt, wie auch die Zusammenarbeit mit den Verbänden läuft. Wir haben hier eine Weiterentwicklung des InDesigns vorgenommen. Das geht vom Lichtkonzept über Farben und Einrichtungen, Materialien und so weiter. Aber eben auch die Ausstattung wird halt immer weiter auch an den Kundenbedürfnissen angepasst. Wir haben hier als Merkmale so grob ein durchgängiges Orientierungssystem für blinde Reisende. Dann haben wir zum Beispiel auch die Reservierungsanzeigen von den Gepäckablagen oder den Außenwänden in den Gang hineingezogen. Sprich, wir haben die an die Kopfstützen der Sitze verlegt, sodass sie also unmittelbar aus nächster Nähe auch betrachtet werden können. Dann gibt es zusätzliche Stauräume auch in der Mitte der Wagen, weil wir auch festgestellt haben, dass die Kunden sich schwer tun, ihr Koffer irgendwo am Wagenende stehen zu lassen, und viele, das ist halt auch der demografische Faktor, sind einfach nicht mehr in der Lage oder wollen es nicht, die Gepäckstücke da über den Kopf zu heben und auch wieder runterzuholen. Das ist auch verständlich. Insofern brauchen wir da andere Lösungen. Ja, und schließlich haben wir auch ein ganz stark erweitertes Konzept jetzt hier für die Rollstuhlfahrer. Ist jetzt in dieser Runde hier nicht so relevant, aber vielleicht schon auch interessant, weil man da auch mal vorbeikommt. Es sind halt jetzt 4 vollständig ausgerüstete Rollstuhlstellplätze im Servicewagen vorhanden und auch die notwendigen Hubgeräte, Hublifte eingebaut, um die Ein- und Ausstiegshilfe zu leisten. Auf der Folie 7, bitte? Bisher fährt der Zug nur zwischen Hamburg und München. Es gibt auch erst 2 Stück, aber ich komme gleich noch mal drauf zu sprechen. ja. Ja, aha. Ja.
Das und es wäre aus meiner Sicht für die Rollstuhlfahrer Katastrophe, wenn man sich auf den beschränkt und die personenbezogene Hilfe abschafft. Ja. Weil wenn er nicht funktioniert, kommt man halt nicht aus dem Zug raus.
Nee, da gebe ich Ihnen völlig recht, der muss funktionieren. Also wie gesagt, das ist halt jetzt auch noch in den Anfängen, aber ich denke, dass wir da noch eine Lösung finden, beziehungsweise dass sich das einspielen wird. Technisch funktioniert der Hublift. Es kann sicherlich sein, dass irgendwas auch mal dazwischen kommt, aber dass es irgendeine Störung gibt. Aber ich denke, in der Regel sollte dieser Hublift auch funktionieren können. Wichtig ist es natürlich dann, wenn eben kein Personal vor Ort ist, also wenn ich eben auch den Zug nutzen will, wenn keine Möglichkeit besteht, eben durch das Servicepersonal von DB Station Service ein- und ausgeladen zu werden. Also insofern hoffen wir natürlich, dass wir mittelfristig dadurch einfach auch die Reisemöglichkeiten für Rollstuhlfahrer verbessern werden. Wir haben die Fahrgastinformation weiter optimiert. Es gibt kontrastreichere Displays und vor allen Dingen mehr Anzeigen, Monitore, Displays, die im Zug verteilt sind. Und wir arbeiten eben auch verstärkt mit Echtzeitinformationen, sodass das natürlich aus Kundensicht noch mehr Sinn hat, das Ganze. Die Unterstützung der Orientierung im Zug und ja, im Zug vor allem wird auch durch Karten die angezeigt werden können oder auch zum Beispiel durch Bahnhofsbilder unterstützt. Wir haben also die Möglichkeit, hier zusätzliche Informationen zu vermitteln. Klar ist natürlich, dass das nicht die Anzeige von betrieblichen oder Fahrplaninformationen beeinträchtigen darf. Es werden auch aktuelle Informationen zum Zug, Störungen zum Beispiel oder auch Anschlusssituationen anzeigbar. Und damit haben wir natürlich dann auch eine Erweiterung. Zusätzlich haben wir, das wird der ein oder andere schon kennengelernt haben, das ICE-Portal, also quasi ein Intranet im Zug, mit dem wir verschiedenste Informationen zum Zug und auch zu den Stationen, an denen man vorbeikommt oder auch generell aktuelle Informationen, Nachrichten oder anderes mitteilen können. Also Unterhaltungsprogramm und Ähnliches wird hier angeboten. Da gab es auch vor kurzem, also im vergangenen Jahr, einen Test durch blinde und sehbehinderte Nutzer, aus der viele Anhaltspunkte rauskamen, die wir auch nach und nach umsetzen werden. Die erste Fassung, in der es eben deutlich veränderte Darstellungen gibt in Bezug auf barrierefreie Gestaltung, wird wohl Anfang April erscheinen. Also bin selbst gespannt, wie dann auch die Reaktionen sind, ob blinde und sehbehinderte Menschen damit auch wirklich umgehen können. Ja, im Zug oder der Zug, der neue Zug, hat verschiedene Merkmale. Ich sage ein paar davon, die gerade jetzt für die Zielgruppe hier blinde und sehbehinderte Menschen interessant sind. Wir haben die Außenanzeigen in den Türen. Das war seinerzeit ja auch ein Wunsch der Blindenverbände. Die sind dadurch auch in Augenhöhe und der Weg zur Tür ist zwangsläufig kurz. Zusätzlich haben wir in den Tasterbereichen ein Türfindesignal eingesetzt. Das vielleicht ist es noch optimierungsbedürftig, das muss man noch mal abwarten. Also bisher habe ich da leider noch nicht sehr viele Rückmeldungen. Ist ja auch klar, weil der Zug noch nicht so viel unterwegs ist. Aber es ist zumindest eine wichtige Information, denke ich, um eben schnell die Tür bzw. den Taster zu finden. Und interessant ist vielleicht noch, dass dieses Signal ja auch nicht irgendwie vorgeschrieben wird, sondern dass wir das eigentlich auch unabhängig oder über die eigentlichen europäischen Normen hinaus eben konzipiert haben. Gerade akustische Signale sind ja in der Öffentlichkeit nicht ganz unkritisch. Kennen Sie ja wahrscheinlich auch alle, dass sich die Leute immer wieder über irgendwelche Warnsignale aufregen. Und da ist es eben schwierig, wenn man mit einem neuen Wunsch für akustische Signale kommt.
Mussten Sie da nicht jetzt eine EU-Regelung umsetzen, die jetzt bei S-Bahn schon funktioniert, in München?
Nein, da geht es eben genau um diese Türschließwarnsignale und das Türfreigabesignal und nicht um das Türfindesignal. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich denke mal, also es ist auf jeden Fall klar, dass das Türfindesignal europäisch noch nicht vorgeschrieben ist und dass wir das zusätzlich zu den europäisch vorgeschriebenen Signalen eben anbieten. Ja, darüber hinaus haben wir an den Türen, an den Haltestangen rechts und links der Tür, haben wir die Klassenkennzeichnung in taktiler Form. Es sollte so sein, dass es etwas tiefer ist, als man normalerweise an die Stange greift, damit nicht jeder genau diese Stelle in der Hand hat. Aber ich denke mal, jemand, der das dann weiß, dass er das dort findet, der wird da kein Problem haben. Dann haben wir im Zug die Übersichtspläne taktil, die Sie vielleicht schon aus dem ICE 2 kennen, der modernisiert worden ist und der auch dieses Konzept erhalten hat. Also ein Übersichtsplan bei dem man eben feststellen kann, was ist in diesem Zug vorhanden und in welche Richtung bewege ich mich, zum Beispiel zum Restaurant oder zum Infoschalter des Personals, und wie ist die nächste Wagennummer, sodass ich also mich dann daran orientieren kann. Das haben wir in erhabener Normalschrift, in Brailleschrift und auch durch kontrastreiche Piktogramme, sodass wir eigentlich die sehbehinderten und blinden Personen alle hiermit bedienen können müssten. Ja, die sind in allen Eingangsbereichen zu finden, aber dort natürlich jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, viermal. Also man hat es in jedem Einstiegsbereich einmal. Ja, das ist dann natürlich, je nachdem, wo ich einsteige, von welcher Seite, mal rechts oder mal links. Ja, das ist dann so. Dann haben wir die eigentlich auch schon im ICE2 getestete Laufstraßenabgrenzung. Das sind taktile Schienen, die wir rechts und links im Gang angebracht haben und damit sozusagen auch die Möglichkeit bieten, mit dem Stock sich zu orientieren, ohne jeden Sitz sozusagen anrempeln zu müssen. Das, glaube ich, hat sich schon bewährt und das haben wir jetzt hier auch fortgeführt. Und schließlich haben wir die taktilen Sitzplatznummern an den Sitzen, an den Rückenlehnen gangseitig angebracht, auch in der erhabenen Normalschrift und in Breitschrift. Dort ist auch ein Haltegriff und glaub, zusätzlich haben wir natürlich da die Reservierungsanzeige, also auch für Sehbehinderte ist das dann ein guter Punkt, sich weiter zu informieren. Also ich denke, damit ist eben auch die Möglichkeit gegeben, dass jemand, der blind ist, tatsächlich vom Eingang bis zum Sitzplatz sich orientieren kann. Das ganze Projekt ist von der programmbegleitenden Arbeitsgruppe von Anfang an begleitet worden. Wir haben schon die ursprünglichen Anforderungen in der Arbeitsgruppe vorgestellt, die Ideen, was wir in diesem Zug umsetzen wollen. Die haben sich dann zwischenzeitlich auch durchaus noch gewandelt, bevor der Zug dann bestellt worden ist. Aber es ist eben jetzt schon 7 oder noch mehr Jahre her, 7, 8 Jahre, dass dieses Projekt begonnen wurde. Daran sehen Sie eben, dass diese Zeiträume schon sehr lang sind und man eben leider nicht so ganz kurzfristig auf Veränderungen reagieren kann. Wir haben dann ein Holzmodell vorgestellt, ein Mockup aus 2 Wagen, in denen wir sämtliche wichtigen Funktionen zusammengefasst haben und dann auch vorgestellt haben. Ich weiß nicht, der ein oder andere, der hier ist, wird es sicher selbst dabei gewesen sein bei der Veranstaltung seinerzeit. Und wir haben auch aus dieser Veranstaltung in Augsburg sehr viele Informationen gewonnen, was noch an Kleinigkeiten vor allem zu verändern ist. Es gab dann viele Tests von einzelnen Merkmalen, die wir in einem Erprobungszug dann ausprobiert haben und Kunden befragt haben und so weiter. Und ja, jetzt sind die ersten beiden Züge im Dezember in Betrieb genommen worden. Weitere folgen. Und wir haben vor dieser Inbetriebnahme den Zug auch der programmbegleitenden Arbeitsgruppe vorgestellt. Und ich muss sagen, ich war eigentlich sehr positiv überrascht auch. Es gab sicherlich noch ein paar Punkte, die kritisiert wurden, aber insgesamt wurde das Konzept schon als sehr positiv dargestellt. Übrigens, da kann ich noch darauf hinweisen, an der Stelle am 3. April wird der Zug in Hamburg-Altona speziell blinden und sehbehinderten interessierten Personen nochmal genau vorgestellt und präsentiert. Da kann man dann ein bisschen mehr erfahren, als jetzt ich heute erzählen kann. Organisiert wird das vom Verband über den Herrn Staniolo. Ich kann aber auch gern dazu was sagen, wenn jemand da noch was wissen möchte. Ja. Der wird nur in Hamburg vorgestellt, so ist es ja.
Warum nur in Hamburg?
Weil der in Hamburg beheimatet ist und damit der Aufwand sich relativ in Grenzen hält. Wir müssen den zwar trotzdem dann zu einem anderen Bahnhof oder zu einem Bahnhof hinfahren und Gleise bestellen und so weiter. Das ist nicht ganz ohne, aber es ist natürlich weniger aufwendig, als wenn man das jetzt irgendwo, ich sag mal in Berlin oder in Köln machen wollte. Ja. Man muss auch erstmal die Möglichkeit haben, das überhaupt zu machen. Und dann kommt noch dazu, die Züge sind ja eigentlich im Betrieb und laufen, sollen eigentlich jeden Tag auch Leistungen bringen. Und damit müssen wir natürlich dann auch einen Zug aus dem Betrieb rausziehen. Deshalb ist Hamburg hier, weil dort auch, wie gesagt, die Beheimatung ist, eigentlich naheliegend. Gut. Achso, da bin ich jetzt auf der Folie 8. Moment. Gut, da wollte ich eigentlich noch ein paar Worte zum Intercity 2 sagen. Das ist ja der Doppelstockzug, den wir modernisiert, umgebaut haben für Fernverkehrsbedürfnisse. Und das war ein Projekt, wo wir sehr schnell halt neue Züge brauchten und eigentlich es kaum Möglichkeiten gab, quasi von der Stange einen Zug zu bestellen, sodass wir uns hier aus dem Kontingent, das wir für den Nahverkehr haben, einfach bedient haben im Fernverkehr und haben diesen Zug dann quasi umgebaut. Dadurch konnte die gesamte Aktion deutlich beschleunigt werden. Aber nichtsdestotrotz haben wir versucht, hier alle möglichen Features mit einzubauen, vom Türfindesignal, was wir hier auch wieder haben, angefangen über Handlaufbeschriftungen, was gerade im Doppelstockzug äußerst schwierig ist. Und auch natürlich die taktilen Sitzplatznummern und weitere schon bekannte Funktionen. Der fährt auf sehr vielen Strecken, kann ich jetzt so konkret nicht sagen, also jetzt einzelne zu benennen, aber es ist jetzt nicht nur auf irgendwie einer bestimmten Strecke. Ja, genau. Ja, genau. So, auf der Folie 9, Herr Kronewold, kann ich kurz machen. Hier stehen ein paar Fakten zum IC-Bus. Den haben wir auch mit der Arbeitsgruppe seinerzeit besichtigt und noch einige Anhaltspunkte gewonnen, die wir dann für die zweite Serie auch umsetzen konnten. Es ist natürlich in einem Doppelstockbus alles nicht so ganz einfach, auch blindengerecht zu gestalten, aber wir haben also zumindest auch durch einige Komfortmerkmale, also vom WLAN angefangen über Leseleuchten an den Sitzen, Steckdosen und so weiter, Toilette im Zug und andere Funktionen, auch taktile Informationen, haben wir natürlich schon einen gewissen Standard da auch versucht einzuhalten. Auf der Folie 10 geht es um DB Regio, um den Schienenverkehr. Da kann ich vielleicht kurz sagen, dass wir hier auch in die Fahrzeuge in den letzten 20 Jahren ca. 10 Milliarden Euro investiert haben in neue Fahrzeuge. Und damit die Flotte natürlich nach und nach erneuert wird. Inzwischen sind wir ungefähr bei 70%. Nichtsdestotrotz gibt es auch heute noch Altfahrzeuge, die nicht über die standardmäßigen Qualitätsmerkmale verfügen. Aber wie gesagt, der Prozess geht weiter und ist leider eben nicht von heute auf morgen zu machen. Und die Mittel sind ja, wie auch allgemein bekannt, gerade was den Nahverkehr betrifft, ja auch begrenzt. Und da muss man halt sehen, was man machen kann. Und letztendlich steht man da im Wettbewerb als Unternehmen und muss halt auch schauen, dass man wettbewerbsfähige Angebote abgeben kann. Und das geht dann schlecht, wenn man sehr viel Geld dafür ausgeben muss. Entscheidend sind im Nahverkehr halt die Vorgaben der Aufgabenträger. Das ist ja auch nichts Neues, aber natürlich deutlich, dass wir als einer von vielen Betreibern hier nicht machen können, was wir wollen. Auch wenn wir natürlich versuchen, Dinge, die sich bewährt haben, die wir umsetzen wollen, dass wir die dann auch versuchen zu realisieren, selbst wenn der Aufgabenträger die nicht haben will. Wo ich noch darauf hinweisen möchte, ist, dass wir ja auch im S-Bahn-Bereich viele neue Projekte haben. Das letzte jetzt hier in Berlin, ist vielleicht auch einigen bekannt. Und wichtig ist, dass wir hier eben auch die Kunden einbeziehen, viel stärker als das früher der Fall war. Und es gab auch gerade bei der Berliner S-Bahn, die jetzt neu beschafft werden soll, diverse Kritikpunkte und Änderungswünsche. Aber ich glaube, ich habe das Fahrzeug auch selbst oder das Modell selbst auch gesehen. Wir werden ja insgesamt, wenn ich das vergleiche, auch mit anderen Systemen in der Republik, haben wir hier ein sehr gutes Produkt, was wir dann auf die Schiene stellen werden. So, auf die Folie 11. Da wollte ich noch kurz auf das Anmeldeverfahren zu sprechen kommen. Wir haben ja bei DB Regio die Möglichkeit, dass wir die Reisenden, die sich anmelden, auch an das Zugpersonal direkt vormelden können, sodass wir hier eben auch die Hilfeleistung unmittelbar organisieren können. Das ist beim Fernverkehr ja heute noch nicht so. Da machen wir das nur dann, wenn die fahrzeuggebundene Einstiegshilfe also benötigt wird. Wird aber in Zukunft auch ausgeweitet. Ja, wichtig ist natürlich diese Vormeldung, vor allem dort, wo wir eben kein Servicepersonal vor Ort haben. Und auch durch die zunehmende Modernisierung jetzt der Bahnhöfe und der Züge ist natürlich auch immer mehr möglich, dann zu reisen. Und ich denke mal, auch für blinde und sehbehinderte Personen stellt dieser Service, diese Hilfeleistung auch durch das Zugpersonal da schon noch einen gewissen Vorteil auch dar. Auf der Folie 12 geht es um den Regio Bus, also um unsere Busgesellschaften. Da haben wir inzwischen von den über 4.700 Fahrzeugen zwei Drittel modernisiert bzw. mit Niederflurtechnik ausgestattet. Und die haben dann eben auch moderne Fahrgastinformationssysteme. Und der Prozess geht weiter. Das ist natürlich nicht abgeschlossen, aber gerade im Busbereich ist es an manchen Stellen halt schwierig, die Niederflurtechnik einzusetzen. Die ist natürlich für alle Reisenden von Vorteil. Nur wenn es betrieblich halt Probleme gibt, dann muss man halt leider manchmal Abstriche machen. Wir versuchen das aber auf ein Minimum zu bringen. dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal so der Hinweis, die DB engagiert sich auch im Thema automatisches Fahren. Das ist gerade eben auch, weil wir im Busbereich oder auch im Mietwagenbereich einer der größten Anbieter sind, natürlich auch für die DB interessant. Und wir wollen also auch die Anforderungen, die Deutsche Bahn hat, hier mit einfließen lassen, sodass das Thema uns, wenn es irgendwann mal kommt, nicht einfach nur übergestülpt wird. Zur Folie 13 ging es um die barrierefreien Reisezentren. Auch ein wichtiges Thema, denke ich. Wir haben hier durch Modernisierung in den letzten Jahren schon eine ganze Menge erreicht. Also von automatischen Türen über Blindenleitsysteme oder induktive Höranlagen. Dann gab es vor einigen Jahren die Änderung, dass wir ein Kundenaufrufsystem installiert haben. Und dieses sollte dann auch barrierefrei gestaltet werden, wo wir dann über mehrere Stufen zu einem Konzept kamen, das, glaube ich, weitgehend funktioniert hat. Das haben wir an 55 Standorten, an 55 Reisezentren installiert. Und leider ist es so, dass dieses System also technisch inzwischen überholt ist und auch verändert werden muss. Wir werden da also umbauen müssen und haben das auch schon an einem Pilotstandort realisiert und getestet, auch mit zwei Kollegen hier vom GFOV. Und haben da einiges an Kritik und Handlungsbedarf mitgenommen. Wir haben schon den Wunsch und die Zielsetzung, hier ein barrierefrei nutzbares System anzubieten. Ich bin gespannt, ob uns das gelingt. Also ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Auf der Folie 15 unter Mobilität 4.0 subsumieren wir ja diverse Projekte, die sich mit der Digitalisierung befassen. Die DB sieht in der Digitalisierung natürlich nicht nur eine Herausforderung, sondern eben auch eine Chance, zusätzliche Services zu erbringen und zumindest einen Teil unserer Kunden durch entsprechende Informationen und Services zu gewinnen bzw. auch zu halten. Dabei ist vor allem das Produktbild des Fernverkehrs nochmal deutlich zu nennen, dass wir hier die Reisekette im Vordergrund haben, also das Reiseerlebnis entlang der Reisekette. Das heißt, wir wollen nicht nur den reinen Transport von A nach B organisieren, sondern wir wollen uns eigentlich um die Bedürfnisse, die der Kunde drumherum hat, genauso kümmern. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung, aber ich denke, gerade mit der Digitalisierung, die in allen Bereichen stattfindet, können wir da eine ganze Menge machen und rund um die eigentliche Bahnfahrt einiges organisieren, was eben in der Vergangenheit ja völlig utopisch war. Wir wollen also so als Zielrichtung einen digitalen Reisebegleiter anbieten. Und wie gesagt, es geht natürlich nicht nur um die Kunden, die eben entsprechend aufgestellt sind, sondern wir müssen auch den analogen Kunden weiterhin bedienen. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Sicherlich können wir uns da auch der modernen Technik bedienen. Also ein Beispiel hier vielleicht kurz genannt, das Amazon Echo ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, mit Alexa als Spracheingabemöglichkeit. Ist ein System, das sicherlich dem einen oder anderen, der eigentlich nicht digital aufgestellt ist, trotzdem sehr viel bringen kann. Und in diesen Themen versuchen wir auch mit reinzukommen. Wir haben also da auch heute zum Beispiel schon unsere Fahrplanauskunft drin und die Möglichkeit, auch selbst Fahrkarten zu buchen, wird es da geben. Also wir versuchen da schon in der Richtung auch weiterzukommen. So, auf der Folie 16, da geht es jetzt um die DB Barrierefrei App. Das ist die Entwicklung einer App, orientiert an den Bedürfnissen behinderter Menschen. Allerdings ganz klar hervorgehoben nach dem Prinzip Design für alle und damit eben auch Mehrwert für alle zu erzeugen. Wir wollen, dass diese App eben nicht nur von einer ganz kleinen Gruppe genutzt wird, sondern sie soll so gestaltet sein, dass sie möglichst vielen Kunden nutzt. Es müssen verschiedene Funktionen entwickelt werden oder sind entwickelt worden in einem sogenannten agilen Prozess. Das heißt, entscheidend für uns war, dass der Kunde von Anfang an da dabei ist im gesamten, bei der gesamten Entwicklung. Und erwähnen kann ich vielleicht noch, dass wir für dieses Konzept auch den Hessischen Staatspreis für universelles Design 2016 erhalten haben, was natürlich auch eine Herausforderung ist, die Sache wirklich gut zu machen. Agil heißt also, wie gesagt, dass der Kunde den Prozess intensiv begleitet. Und vielleicht nochmal auf die Folie 18 zu springen. Da muss man natürlich sagen, wir können nicht alles leisten. Also die App ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, sondern wir müssen halt uns auf bestimmte Funktionen konzentrieren. Deshalb ist natürlich eine Abgrenzung wichtig. Und da fragen wir oder haben wir auch gefragt, was denn unsere Kunden bewegt, ja, wo unsere Märkte liegen. Und wir müssen halt über die entsprechenden Handlungsfelder, die wir suchen und die wir bestimmen, müssen wir dann eben auch hinsichtlich der Technologie und der Märkte die richtigen passenden Lösungen finden.